Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive. Ihr merkt schon, diese Woche nicht mit Rico, heute mal mit einem anderen Anchorman. Trotzdem mache ich bin Tobi, ihr kennt mich ja hoffentlich schon, das Ganze nicht alleine. Ich habe heute den Micho mit dabei.
Hallo.
Und ihr kennt das ja aus den letzten Wochen und oder letzten Jahren schon. Wir versuchen ja immer für die Spiele auch Experten der anderen Fanclubs zu bekommen. Heute mit dabei, wie im letzten Jahr auch schon, der Steven.
Hi, eine wunderschöne gute Tageszeit.
Erst einmal, bevor wir anfangen, schön, dass du der Einladung gefolgt bist, Steven. Und ich hoffe, dass es dir wie immer Spaß macht und du uns mit deiner Expertise zu den Cincinnati Bengals später noch etwas erhellen kannst über die Franchise, die wir im Sonntag auf dem Platz gegenüberstehen oder gegen die wir am Sonntag spielen werden.
Danke für die Blumen und natürlich auch danke für die Einladung.
Bevor wir aber zum Spiel kommen, magst du vielleicht erstmal ein bisschen was über dich erzählen, über euren Fanclub in Anführungszeichen erzählen. Wer bist du? Was macht ihr? Wo kann man euch finden? Und was ist wichtig, wenn man sich den Bengals in Deutschland anschließen möchte?
Ja, also mich kennt man in erster Linie vom German Jungle Podcast. Das ist einfach der deutschsprachige Podcast für die Cincinnati Bengals Fans. Nicht nur in Deutschland, aber eben auf Deutsch. Und zu finden sind wir auch auf Facebook. Da sind wir am meisten aktiv in der Cincinnati Bengals Fans Germany Gruppe. Sind inzwischen aber auch auf Twitter. Also inzwischen, ja, man kann uns immer weniger aus dem Weg gehen. Vielleicht werden wir in den nächsten Jahren auch ein bisschen mehr, wenn Burrow das hält, was er bislang versprochen hat.
Ja, okay. Wie viele Mitglieder seid ihr ungefähr, dass man so einen ersten Eindruck hat?
Wow, das ist eine gute Frage. Ich meine, das Letzte, was ich mitbekommen habe, waren die 600, aber ich bin mir jetzt nicht sicher.
Das ist ja schon eine nicht ganz so geringe Zahl, möchte ich mal sagen. Aber an unsere Zuhörer, die jetzt vielleicht ihr Interesse gefunden haben, die ganzen Links und so weiter, das, was sonst Rico immer macht, packe ich euch dann nach der Sendung in die Shownotes. Guckt einfach nach. Ihr könnt euch über die Bengals informieren und wenn ihr da Interesse habt, vielleicht ein zweites Standbein natürlich neben den Dolphins aufzubauen, dann könnt ihr dem folgen.
Wir haben auch Orange.
Das kann man so sagen. Gut, bevor wir aber zu dem Bengals-Spiel kommen, beginnen wir erstmal mit den News, die Miami Dolphins so in den letzten paar Tagen, in der letzten Woche seit dem Jets-Spiel produziert haben. Die erste News, auf die man kurz zu sprechen kommen können müsste, wäre eher indirekt mit den Miami Dolphins zusammenhängt. Nämlich ist der ehemalige Miami Dolphins Wide Receiver Kenny Stills damals im Riesentrade-Gewirr um Larry Mitanzel mit eben Larry Mitanzel und ganz viel Draft-Kapital zusammen nach Houston geschickt, nun eben von den Texans entlassen worden. Er hat auch schon die Waiver-Liste geklärt, das heißt, keiner hat ihn über die Waiver geclaimed, das heißt, er ist jetzt ein ganz normaler Free Agent. Micho, vielleicht an dich die erste Frage. Glaubst du, dass Kenny Stills wieder zurück nach Miami kommt?
Nein. Da ganz klar nein. Kenny Stills passt bei uns im Moment tatsächlich nicht. Obwohl er eine Rolle besetzt, die wir im Moment nicht im Kader haben, nämlich die des klassischen Deep Threat. Aber ich glaube nicht, dass wir ihn nochmal zurückholen werden. Ich denke, dass sich da das Ganze, ja, wie soll ich sagen, ein anderes, dass wir da eher unsere Fühler im Draft ausstrecken werden nach einem Deep Threat. Ich kann mir außerdem vorstellen, er ist ja jetzt auch durchs Waiver Wire gegangen, dass es da durchaus einige, ja, Franchises gibt, denen ein Receiver wie Kenny Stills halt gut zu Gesicht steht. Das Problem bei den Texans war zum einen, dass sie natürlich unter schlechtem Coaching gelitten haben. Er war zwischenzeitlich durchaus verletzt und hatte das Problem, dass im Grunde genommen die Texans nur hervorragende Deep Threats im Kader haben. Und deswegen konnte er da nicht so glänzen und deswegen haben sich letztendlich von ihm getrennt. Ich glaube, er hat aber immer noch einen Wert in der NFL, aber nicht bei uns.
Steven, sagt dir der Name Kenny Stills irgendwas? Und zweite Frage, wäre er vielleicht was für die Cincinnati Bengals in dieser Saison noch oder in der nächsten Saison vielleicht?
Der Name sagt mir natürlich was und ich glaube auch, dass er unterkommen wird. Bei uns jetzt aber wahrscheinlich eher nicht. Wir waren die ganze Saison zwar schon kein Deep Threat, aber wir haben ja eigentlich auch einen dafür da mit Ross, der aber ja, sei inzwischen den Bust-Stempel aufgedrückt bekommen hat. Und ich glaube, wir wollen eher sehen, was wir in diesem Jahr noch an unseren jungen Spielern haben, als dass wir uns jetzt nochmal einen alten Hasen ins Boot holen.
Gut, dann werden wir einfach sehen, bei wem und vor allen Dingen auch wann Kenny Stills dann wieder in der NFL unterkommen wird. Ich gehe auch davon aus, dass man ihn durchaus noch in der Liga sehen wird. Wie Micho aber schon gesagt hat, in Miami eher nicht. Er hat sich ja damals auch durchaus kritisch dem Owner gegenüber geäußert und von daher gehe ich nicht davon aus, dass er in Miami eine Zukunft hat. Die zweite News, und jetzt kommen wir mal so wirklich in die Interna der Miami Dolphins, ist, wir haben einen neuen Cornerback im Practice Squad. Das ist der gute Akeem King, der früher 2018, 2019 bei den Seattle Seahawks unter Vertrag war und vorher dann 2015 auch schon mal 5 Spiele für die Atlanta Falcons gemacht hat. Mir persönlich sagte der Name jetzt nicht wirklich was und die Stats sehen jetzt auch nicht wirklich besonders aus. Micho, kannst du dir denken, warum wir uns einen solchen Spieler ins Practice Squad holen?
Ja, man sagt immer, Cornerbacks können wir nicht genug haben. Wir haben ja auch mit Spielern aus dem Practice Squad, die dort eine Zeit lang geblieben sind, gute Erfahrungen gemacht. Klassisches Beispiel halt eben Nick Needham. Und warum soll man ihn halt dementsprechend nicht testen? Ich meine, geben wir ja zu, unser Erstrunden-Cornerback hat jetzt bisher noch nicht die Bäume ausgerissen. Es kann in dieser verrückten Saison immer passieren, dass Spieler ausfallen, ohne verletzt zu sein. Und dann ist es gut, sowas in der Hinterhand zu haben, ganz einfach.
Ja, ich denke auch, dass es in erster Linie etwas für die Hinterhand ist. Man sieht ja an dem Spiel, was wir nehmen an einem Mittwochabend auf, was wahrscheinlich gleich den Kickoff erleben wird, nachdem es dreimal verschoben wurde, sieht man ja, man kann nie genug Absicherung in diversen Positionen haben. Ich sag nur als Beispiel Denver Broncos am Sonntag. Aber ich denke, das wird Thema im Roundup werden, oder Micho? Gehst du darauf ein?
Wäre es gewesen, aber jetzt, da du es jetzt schon angesprochen hast, suche ich mir ein anderes
Thema. Ja, gut, dann nicht. Habe ich schon wieder ein Thema gecrashed. Dann,
das Spiel heute Abend hat ohnehin keinen Sieger verdient.
Ja, wir als Miami Dolphins hoffen wir sowieso, dass vor allem die Pittsburgh Steelers verlieren. Weil dann knallen in Miami ja wieder die Sektkorken.
Und, da bin ich grundsätzlich immer dafür.
So langsam wird es ja Zeit. Und
ja, stimmt, du magst ja am liebsten die Browns, richtig, Steven?
Nee, unseren großen Bruder haben wir nur geringfügig lieber als die Steelers.
Ja, ich sehe schon, da ist ganz große Liebe unterwegs.
Definitiv.
Das ist doch ein Traum, wenn man immer so die Division-Freunde, und so weiter. Kennen wir ja von diversen Dingen auch. Was wir auch kennen oder was Twitter heute auch ausgespuckt hat, das ist Stand Mittwochabend, wie gesagt, ist die Tatsache, dass unser Running Back, Herr Washington, heute nicht trainiert hat. derjenige, der dann im Jets spielt, da werden wir nachher noch zu kommen, nach den beiden Fumbles eine gewisse Last übernommen hat. Der konnte heute nicht trainieren. Trainiert haben heute aber laut Twitter und den diversen Miami Beatwritern, die heute beim Training zu Gast waren, Miles Gaskin, Solomon Kindley, Savon Ahmed und Tua Tagovailoa. Bei Tua muss man dazu sagen, er hatte wohl einen, man kennt auch die Farbe, er hatte einen schwarzen Verband um das linke Handgelenk und den linken Daumen, aber er hat durchaus den einen oder anderen Wurf genommen. Ob es für Sonntag reicht, kann man Stand jetzt noch nicht sagen. Das Einzige, was man dazu sagen kann, ist die Tatsache, dass Flores nach dem letzten Spiel gegen die Jets gesagt hat, wenn Tua fit ist, spielt er auch. Das heißt, da sind wir alle noch so ein bisschen in der Schwebe und da werden die nächsten Tage zeigen, welcher Quarterback denn jetzt am Sonntag die Dolphins aufs Feld führen wird. Deswegen klammer ich das ein bisschen aus. Aber Micho, an dich die Frage. Wenn Miles Gaskin und Savon Ahmed spielen können, wie viel mehr ist dann das Laufspiel der Dolphins wert?
Also, Laufspiel hängt ja natürlich ganz extrem von unserer O-Line ab, die jetzt auch nicht so glänzt. Individuell hat Miles Gaskins die besten Leistungen gebracht und wird dadurch natürlich dementsprechend auch besser. Savon Ahmed muss jetzt erst, ich weiß nicht ganz genau, Ahmed, wie auch immer man ihn ausspricht, haben wir schon wieder so ein Namensproblem. Fällt mir mal gerade eben so auf. Können wir uns nicht mal einfach auszusprechende Spieler an Land ziehen? Naja, also muss erst noch beweisen, dass er es auf Dauer auch bringen kann. Der Andre Washington hat jetzt auch nicht gerade Beine ausgerissen. So gut Savon Ahmed auch spielt, ich glaube, unsere drei Running Backs im Moment wären eigentlich Matt Breida, Patrick Laird und Miles Gaskin. Und dementsprechend, wenn zwei von den Top 3 zurückkommen, ist das halt schon eine deutliche Steigerung fürs Backfield.
Steven, vor wem haben denn die Cincinnati Bengals am meisten Angst im Laufspiel?
Wenn ich böse bin, vor allen. Aber wir haben, was Run-Defense angeht, haben wir tatsächlich einen Schritt nach vorne gemacht. Miles Gaskin ist natürlich ein absolut ekliger Läufer, vor dem du eine Menge Respekt haben musst. Wie lange war der jetzt verletzt? Der war ja mindestens 3 Wochen Pause.
Ich glaube, insgesamt 4.
Ja. Da musst du halt mal schauen, wie viel Load kann er jetzt auch nehmen, wie spritzig ist der, wie ist der wieder in Form. Da wirst du wahrscheinlich nicht alles auf seine Schultern werfen wollen. Aber grundsätzlich war jetzt auch die Running Offense der Dolphins das ganze Jahr über jetzt nicht so das Ding, vor dem sich die Gegner massenhaft Sorgen machen müssen, gerade nachdem Gaskin down gegangen ist. Deswegen, vom Laufspiel habe ich gar nicht so viel Sorgen. Ne?
Gibt es wahrscheinlich noch einiges anderes, dazu werden wir aber gleich bei der Spielvorschau noch kommen. Micho, hast du noch weitere News, die du Dolphins-spezifisch besprechen möchtest?
Nicht, dass ich wüsste. Für die News bist ja eigentlich du immer zuständig. Aber nein, ich habe keine
Weitere. Der Boulevard gibt auch diese Woche nicht so viel her. Also Geburtstage und Ehrungen und weiß der Teufel was, war diese Woche jetzt nicht so. Von daher gibt es da wenig zu berichten. Aber auch das muss ja nicht schlecht sein. Dann würde ich sagen, leiten wir direkt ab von den News in die beliebte Kategorie des NFL Roundups. Micho, das ist ja dein Part.
Ja, das ist mein Part und ich habe auch schon gehört, deswegen schöne Grüße an die Gangrene Germany, dass das auch regelmäßig gehört wird, finde ich ja schon faszinierend, dass auch unsere Takeaways da zum Teil Thema waren wohl. Ein Takeaway hast du mir schon mitgenommen, das wäre nämlich das Spiel heute Abend, beziehungsweise das Spiel der Denver Broncos gewesen. Da hätte ich jetzt gedacht, von wegen, wir reden eigentlich so ein bisschen über den Unterschied zwischen den beiden Spielen, weil es ja oft heißt, von wegen, oh, da werden jetzt die Ravens bevorzugt. Aber nein, wenn das schon so blöd angeteased wurde, dann will ich jetzt nicht. dann will ich tatsächlich eventuell über ein anderes Spiel reden. Und das Erste, was mir auffiel, war halt der Meltdown der Las Vegas Raiders. Boah, das kommt einem so schwer über die Lippen. Der Las Vegas Raiders gegen die Atlanta Falcons. 6 Punkte. Was war da los, Tobi? Hast du da was von
mir bekommen? Also ich habe nur die Zusammenfassung gesehen und man muss ja dazu auch immer sagen, dass die Offense der Atlanta Falcons nie so deren Problem war. Also Matt Ryan und Co. sind ja immer in der Lage, so um die 30 Punkte zu produzieren. Was mich halt ein bisschen gewundert hat, ist, dass die offensive Leistung der Las Vegas Raiders, also nicht gerade gut war. Gerade auch Josh Jacobs war dann hinterher angeschlagen, aber gerade im Laufspiel haben die ja nichts auf die Reihe bekommen. Ich meine, Derek Carr, er hat von seinen 34 Passversuchen 22 für 215 Yards an den Mann gebracht, aber keinen Touchdown, wie man anhand der 6 Punkte schon fast sehen kann, und eine Interception, von daher, es war sehr, sehr deutlich und es fing schon am Anfang nicht besonders berauschend an und die haben kein Bein auf den Boden gekriegt, haben viel gefumbelt, haben dermaßen viele Turnovers in dem Spiel auch provoziert haben sie die Falcons, dass man da einfach sagen muss, es war ein unterirdischer Tag, um mal die Fumbles anzusprechen. Also Las Vegas hat 4 Fumbles im Spiel verloren, zusätzlich zu der Interception, die Derek Carr gewonnen hat. Und wenn du 5 Ballverluste hast, dann kann so ein Spiel natürlich schon mal dermaßen aus dem Ruder laufen. Und das ist letzten Endes dann da auch passiert.
Ja, Steven, was sagst du? Haben sich die Raiders jetzt damit aus dem Playoff-Rennen verabschiedet? Sie stehen jetzt 6-5, aber haben natürlich eine miserable Leistung gezeigt.
Mal ganz im Ernst, die Saison ist so merkwürdig, ich würde niemanden irgendwas absprechen irgendwie in diesem Jahr. In der AFC ist es ja noch halbwegs ausgeglichen. Da kann ich mir noch vorstellen, dass es vielleicht sie noch irgendwie reinmogeln, wenn sie sich zusammenbeißen, aber es wird halt sehr, sehr, sehr eng. Ja, also ich kann es mir schwer vorstellen, aber an für sich kannst du die Flinte auch noch nicht ins Korn werfen. So weit sind die anderen ja nicht weg. Die Colts stehen, glaube ich, auch 7-4, genau wie ihr. Die Browns haben 8-3. Die sind, es wird eng, aber möglich ist es, dass sie den letzten Wildcard-Spot noch bekommen.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, was mir bei den Raiders auffällt, ist halt diese absolute Inkonstanz. Die besiegen einmal die Kansas City Chiefs, haben sie dann beim zweiten Mal am Rand einer Niederlage und gehen dann so dermaßen unter. Ich glaube, da entsteht was, aber sie sind noch nicht so weit. Und vielleicht kommen die Playoffs für sie tatsächlich auch noch ein Jahr zu früh. Wer weiß. Da fehlt in der Defense noch einiges. Das ist das, was halt ist. Und wenn die Offense dann halt mal einen schlechten Tag erwischt, dann geht die Defense ein wie eine Primel. Und dann kommen halt eben in meinen Augen solche Ergebnisse zustande. Auffällig ist auch wieder bei Derek Carr, dass er so gut funktioniert wie der Rest des Teams um ihn herum. Das heißt, von wegen spielt das restliche Team gut, spielt er auch gut. Wenn nicht, dann nicht. Aber er trägt das Team nicht. Und das kennen wir ja auch von einem anderen Quarterback, den wir lange Zeit bei uns in den Reihen hatten, den ich ja eigentlich sehr mag, Ryan Tannehill, der bei den Titans jetzt auch wieder auf Playoff-Kurs ist. Die Titans haben 45-26 gegen die Colts gewonnen. Aber, Steven, kannst du direkt mal sagen, was hältst du davon? Derrick Henry, ich glaube 180 Yards oder sowas in der ersten Halbzeit und 3 Rushing-Touchdowns alleine schon. Was soll man gegen den Typen in der Run-Defense noch machen?
Ja, Henry bestraft einen Trend in der NFL, und zwar, dass immer mehr Defenses, also sie immer mehr auf Passing-Defense gegangen sind, dass sie Lauf-Defense eben vernachlässigt haben. Und das geht in der NFL weitestgehend auch durch. Da haben wir in der AFC North ein bisschen, in Anführungszeichen, Glück, weil bei uns immer das Run-Game läuft und wir die Defense nie vernachlässigen dürfen. Aber die anderen Defenses, die kriegen eben gezeigt, ihr könnt nicht nur Pseudo-Safeties auf Linebacker stehen haben. Ihr braucht ein paar Leute, die da stehen und auch richtig reingehen. Ja? Oder auch mal ein Run-Stuffer auf Nose-Tackle. Und wenn Defense sowas nicht hat, dann kann Henry richtig Schaden zufügen.
Tobi, es ist tatsächlich so, ich erzähle ja immer, das Run-Game hat in der modernen NFL immer weniger Bedeutung. Ist da Derrick Henry derjenige, der mich jetzt lügen straft?
Derrick Henry ist eine ewige Naturgewalt. Also man kennt ja so seine Powerläufe, und wenn der einfach irgendeinen von den Linebackern, der versucht ihn da zu stoppen, einfach gnadenlos überfährt, oder wenn der gegen vielleicht einen Cornerback oder einen Safety kommt, der ihm natürlich auch rein körperlich vollkommen unterlegen ist, dann ist das klar, dass dann solche Läufe zustande kommen, weil das ist ja in erster Linie das, was Tennessee auch als Waffe wirklich ein ums andere Mal ins Feld führt. Und klar, er bringt halt so eine Kompaktheit und so einen Körper auch mit für einen Running Back. Früher waren die Running Backs, die so eine Statur hatten, so Jerome Bettis oder so, nur für kurze Yards da und haben dann halt eben da ihren Schaden geführt. Bei Derrick Henry ist das anders. Der hat sowohl den Körper als auch den Speed, dass der locker 30, 40 Yards Runs machen kann, und er ist halt auch nur schwer darin zu stoppen. Und klar, man hat letztes Jahr in den Playoffs gesehen, wie man ihn stoppen kann. Man sieht aber auch in der Regular Season, dass das bei weitem nicht alle Mannschaften können. Das heißt, wenn du dich als Gegner in der Defense auf Derrick Henry konzentrieren musst und versuchst, den zu stoppen, kommt es natürlich dann auf Tannehill an. Und dann kann er einen guten Tag haben und Tennessee gewinnt, oder er hat keinen guten Tag und dann geht Tennessee ein. Also von daher, er gibt dem Spiel der Titans eine zweite Ebene. Wenn du die Ebene aber wegnimmst, dann fängt es an zu flattern.
Ja, da sehe ich zum Beispiel anders. Ich sage zum Beispiel, Derrick Henry funktioniert eigentlich erst, seit die Leute Ryan Tannehill und seine Fähigkeiten wirklich akzeptieren müssen. Und Ryan Tannehill hat letztes Jahr zum Beispiel ein beeindruckendes Deep-Passing-Game gezeigt. Er spielt sehr gutes Play-Action, dieses Jahr auch wieder. Und wenn das funktioniert, beziehungsweise wenn die Teams das ernst nehmen müssen, dann kriegt Derrick Henry den Raum. Wenn ich dann denke, am Anfang, als Marcus Mariota noch gespielt hat in der letzten Saison, ich glaube, da hat Derrick Henry kein Spiel über 100 Yards gehabt. Also von daher bin ich mir nicht so sicher, ob man mich wirklich lügen straft. Aber es ist auf jeden Fall beeindruckend zu sehen, dass so Derrick Henry, dass da tatsächlich auch klassisches Laufspiel, weil er wird im Passspiel ja so gut wie gar nicht eingesetzt, immer noch zumindest einzelne Spiele dominieren kann und entscheiden kann. Aber generell, wenn wir halt über diese Siege und Niederlagen sprechen, ich habe mir jetzt zum allerersten Mal in dieser Saison wirklich das Playoff-Picture aufgerufen. Das ist ja recht faszinierend. Ich meine, ganz toll, im Moment die Giants, ne, sind im Moment in der NFC auf Platz 4, haben den vierten Seed. Ganz toll. Aber das meine ich nicht. Wenn ich mir tatsächlich angucke, wie es so in den unteren Rängen aussieht, da hat man in der NFC die Arizona Cardinals auf dem letzten Wildcard-Spot mit 6-5, die Vikings dahinter mit 5-6, die Bears mit 5-6, die 49ers mit all ihren Verletzungen auf 5-6 und vielleicht, ja, doch, ich sag mal, weiß nicht, ob die Lions oder die Falcons mit 4-7 dann noch in der Range sind, das will ich jetzt gar nicht behaupten, aber die sind auf jeden Fall einen Sieg nur dahinter. Das heißt, Vikings, Bears, 49ers, Lions, Cardinals. Von denen wird es wahrscheinlich ein Team werden. Auf welches von diesen fünf Teams würdet ihr setzen und warum? Und deswegen gebe ich in der NFC direkt mal meinen ersten Tipp ab. Tatsächlich tippe ich auf die Vikings, weil ich tatsächlich glaube, dass die Vikings, ich habe jetzt zwar den Schedule nicht genau im Kopf, aber ich glaube, dass die Vikings sich im Vergleich, die hatten zu Beginn einen relativ schweren Schedule, wo sie so relativ versagt haben. Und ich glaube, dass sie jetzt tatsächlich kommen, dass sie sehr gute, gerade in der Offense, sehr, sehr gute Spieler haben und dass sie deswegen es noch schaffen werden, die Arizona Cardinals abzufangen. Tobi, wen von den fünf Teams, Cardinals, Vikings, Bears, 49ers, vier Teams, Entschuldigung, vier Teams, siehst du, ja, ich kann nicht zählen, weiß man doch, siehst du am ehesten auf dem letzten Wildcard-Spot?
Also, wenn ich es ganz ehrlich sagen müsste, also ich sehe die...
Nein, Tobi, Lüge. Sag nicht die Wahrheit, lüge
einfach. Dann lüge ich. Ich sehe Arizona, trotz, dass sie in der letzten Zeit, so die letzten Spiele immer ein paar Problemchen haben, sehe ich sie trotzdem her vom Potenzial her und vom Spielermaterial her doch weit vorne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kyler Murray und die DeAndre Hopkins und Kenyon Drake, gerade auch offensiv, dass das nicht für die Playoffs reichen sollte. Also die sehe ich schon in den Playoffs. Da werden sie nicht weit kommen, aber drin sehe ich sie schon.
Okay, Steven, wen siehst du?
Ich denke auch, das werden die Cardinals. Also ich glaube, die spielen jetzt noch gegen die Rams. Das wird nochmal spannend. Da haben sie die Giants und die Eagles. Und ich glaube, die ja beide Teams müssten sie eigentlich in der Tasche haben. Und dann soll es auch für die Playoffs reichen.
Okay. Gut, in der AFC, Steven hat es vorhin schon angesprochen, sieht es etwas anders aus. Deswegen darf Steven gleich auch zuerst machen. Da haben den sechsten Seed die einzige Franchise-Inne, die bisher jemals eine komplette Saison ungeschlagen war, nämlich wir, die Miami Dolphins, mit 7-4. Die Colts sind auf dem letzten Wildcard-Spot ebenfalls mit 7-4. Und dann kommt's. Dann haben wir die Ravens mit 6-4 im Moment auf Seed 8. Die Raiders mit 6-5 auf Seed 9. Und ich nehme noch die New England Patriots dazu mit 5-6. Die haben also tatsächlich auch noch Chancen. Die spielen übrigens als nächstes gegen die Cardinals. So, Steven, wie sieht's denn bei dir da in der AFC aus? Auf wen tippst du?
Ach, am liebsten auf keinen.
Nee. Da hast du ja jetzt quasi fünf zur Auswahl, aus denen du zwei wählen musst. Dolphins, also wir, Colts, Ravens, Raiders, Patriots.
Ja, die Ravens können ja heute auch nochmal 7-4 werden. Dann sind sie auch definitiv mit dem Rennen. Schwer. Aber ich traue es den Ravens aber nicht zu, weil einfach die zu inkonstant sind dieses Jahr. Raiders auch nicht. Da bleibt ja nicht mehr viel.
Dann bleiben noch die Dolphins, die Colts und die Patriots. Also, das heißt, du musst noch ein Team eliminieren.
Ich denke, die Dolphins, also ihr werdet denke ich, packen, auf jeden Fall. Also das ist am ehesten, also vom Record her auch schon am besten, aber auch was so gezeigt worden ist, finde ich, ist für mich eher Playoff-bound, als wenn ich jetzt das angucke, was jetzt zum Beispiel
bei den Patriots Übrigens habe ich gelogen. Die Patriots haben gegen die Cardinals gespielt. Die spielen nicht gegen sie, sondern sie haben gespielt.
Genau, also ich glaube 2017.
Ja, und das zweite Team ist es dann, die Colts oder die Patriots? Auf dem letzten Wildcard-Spot dann, wenn wir es schaffen.
Dann eher die Colts.
Okay. Tobi.
Also um das...
Zwei aus fünf.
Um das mal gleich vorweg zu sagen, die Patriots spielen so, wie ich gehofft habe, dass sie spielen. Und sie haben zwei Spiele Rückstand. Das heißt, die sehe ich auf gar keinen Fall in den Playoffs. Da können sie machen, was sie wollen. Die werden nicht zwei Spiele mehr gewinnen als zum Beispiel die Colts oder wir. Das werden die nicht hinbekommen. Also von daher sind die für mich schon mal außen vor. Die Raiders haben, glaube ich, ein oder zwei direkte Duelle noch. Ich denke, dass da das Spiel, da siehst du, das haben wir bei den News vergessen, das schiebe ich noch nach, dass das Spiel am 26.12. ein Primetime-Spiel, Dolphins Raiders. Somit das Entscheidende wird die Playoffs in den in der AFC klarzumachen. Wir werden, denke ich mal, entweder 8 oder 9 Siege am Ende auf dem Konto haben. Wird man sehen, ob das reicht. Davon überzeugt bin ich ehrlich gesagt noch nicht. Bei den Ravens wird sehr viel davon abhängen, inwieweit die aus der Nummer der letzten 10 Tage mehr oder weniger unbeschadet rausgekommen sind oder ob alle die Spieler, die jetzt da Covid-19 positiv waren, noch gewisse Nachwirkungen zu erleiden haben. Sollte das der Fall sein, eliminieren die sich schon von alleine. Also da werde ich mir dann gleich das Spiel auch noch ansehen und dann kann ich danach eine Aussage treffen. Colts sehe ich in den Playoffs. Und um es auf den Punkt zu bringen, der Sieger von Raiders Dolphins wird in die Playoffs einziehen. Als 7.
Okay. Ja, dann darf meins noch nicht fehlen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe so meine Sorgen. Ich würde uns natürlich die Playoffs gönnen, gerne. Ich glaube nicht, dass wir dann da weit kommen würden, aber Playoffs nimmt man immer mit, wenn sie kommen. Ich sehe aber sowohl gegen die Raiders als auch gegen die Patriots, gegen die wir ja beide noch spielen, als auch gegen die Bills, Niederlagen. So, und das sind dann auch Niederlagen gegen direkte Konkurrenten, die uns dann nachher das Genick brechen könnten. Warum ich da Niederlagen sehe, können wir ja dann irgendwann, wenn wir zu den Spielen sind, können wir da gerne drüber reden. So, und dann sehe ich halt dementsprechend die Ravens, die jetzt verlieren werden, auch als zu inkonstant an tatsächlich. Ich habe jetzt den Schedule auch nicht im Kopf, aber ich glaube, dass die Ravens noch federn lassen werden. Und dann entscheidet sich ja tatsächlich zwischen Colts, Raiders und Patriots. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass der Colts tatsächlich das Spiel gegen die Titans das Knick gebrochen hat, denn von der Leistungsfähigkeit her wären sie meine Nummer 1. Aber komischerweise, obwohl die Patriots, ich sag's mal so, scheiße spielen, schaffen sie es immer noch, Spiele zu gewinnen. Ich würde sie nicht ganz abschneiden. Ich hoffe, dass die Patriots rausfallen. Ich habe aber irgendwie den Verdacht, dass die Colts rausfallen und damit Raiders und Patriots tatsächlich in die Playoffs kommen. Wäre aber nicht mein Wunsch. Das ist eher so ein Angstszenario.
Ja. Du kennst aber den Spielplan der Patriots dann doch schon, oder?
Nö, natürlich nicht. Hallo, sonst würde ich doch so, als ob ich irgendwie auf Spielpläne gucken würde. Ich weiß, dass sie noch gegen uns spielen.
Die spielen noch gegen uns, gegen die Rams, gegen die Bills und ich glaube jetzt gegen die Chargers noch. Also gut, gegen die Chargers ist klar, aber sie müssten, um in die Playoffs zu kommen, jedes Spiel gewinnen und das sehe ich halt überhaupt nicht.
Müssen sie jedes Spiel gewinnen? Wirklich? Also ich meine, wenn du sagst, sie gewinnen, definitiv, sie gewinnen gegen die Chargers. Und meine Sache war ja, ich habe ja gesagt, sie gewinnen sogar gegen uns. Ja. Dann haben sie schon 2 Siege. Und ich glaube, dass sie mit einem weiteren Sieg tatsächlich irgendwo in die Richtung kommen können, dass ich kenne jetzt die genauen Tiebreaker halt dementsprechend.
Naja, aber wenn sie nur 3 gewinnen, dann sind sie ja bei 8 und das reicht nicht. Bei weitem nicht.
Ich bin mir da halt eben nicht so sicher. Das ist halt so, ne? Das ist so ein Verdacht.
Also.
Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne auch eines anderen belehren.
Ich sehe halt nicht, dass sie bei den Chargers, bei den Rams und gegen die Bills auch noch gewinnen. Also
ich glaube, dass sie vielleicht eins von den Spielen verlieren und die anderen 3 gewinnen können zumindest. Und von daher bin ich da noch nicht ganz so, optimistisch, also, dass sie raus sind.
Sie haben auch gegen die Cardinals nicht wirklich gewonnen, weil sie so stark waren, sondern eher, weil die Cardinals so schlecht waren. Also das muss man dazu ja auch mal sagen.
Die irgendwie als heißes Eisen gelten. Also ich glaube, die Saison ist schwer vorherzusagen. Aber ich glaube, wir sollten uns nicht auf diese Saison auf andere konzentrieren. Ich glaube, jetzt wird es allmählich mal Zeit, dass wir auch über uns reden,
oder? Ja, so langsam sollten wir dann mal dazu kommen, nach einer halben Stunde das Spiel von Sonntag zu beleuchten. Da gab es ja einen grandiosen 20-3 Auswärtserfolg im MetLife Stadium von New Jersey. Und die Miami Dolphins konnten ihr 7. Spiel gewinnen. Micho, möchtest du anfangen mit deinen 3 Takeaways aus diesem Spiel?
3 Takeaways, die wie immer 5 werden oder so? Das haben wir ja jetzt jedes Mal gemacht.
Ja.
Also, fangen wir mit meinen 3 Takeaways an. Takeaway Nummer 1, es war ein furchtbares Spiel von beiden Mannschaften, vor allen Dingen offensiv von uns auch grottenschlecht, vor allen Dingen was das Playcalling angeht. Der hohe Sieg täuscht darüber hinweg. Also das Ergebnis ist deutlicher, als es eigentlich hätte ausfallen müssen. Das Spiel hätte auch 6-6 ausgehen können oder vielleicht 9-6, das wäre vielleicht auch gerecht gewesen. Muss man ganz klar sagen, ich weiß auch nicht, was wir an Trane Gailey haben, warum wir ihn so toll finden, aber eins muss man definitiv sagen, und das ist Takeaway Nummer 2, und es tut mir sehr weh, das jetzt zu sagen, aber die Offense sieht mit Ryan Fitzpatrick besser aus als mit Tua. Und warum tut sie das? Einfach aus dem Grund, weil Ryan Fitzpatrick in der Lage ist, trotz schlechten Playcallings individuell eine gute Offense zu kreieren. Das hat Tua nicht geschafft. So, ist auch zu viel verlangt von einem Rookie, der von einer langen Verletzungspause kommt. Aber das ist ganz klar, ja, das ist ein ganz klares Problem. Takeaway Nummer 2 ist, das sieht man auch dank Ryan Fitzpatrick, er verteilt die Bälle, es gibt zwar ein klares Number One Target, aber es gibt nicht nur die ein oder zwei Spieler, die Bälle fangen, sondern es ist wirklich konstant in alle Richtungen verteilt worden, immer wieder. Das heißt, es kann sich auch keine Defense auf einen Receiver konzentrieren. Das finde ich sehr, sehr positiv. Kann ich nicht anders sagen. Klar, herausstechen tut natürlich Devante Parker mit 119 Yards, Art Receptions. Aber das ist sehr positiv. Positiv ist in der Beziehung, auch wenn wir da noch bei der Offense bleiben, natürlich Jason Sanders immer noch, dass er quasi perfekt ist. Generell ist das, und das gehört auch noch zu diesem zweiten Takeaway, haben wir individuelle Leistungen gezeigt, die uns zum Sieg geführt haben. Sei es ein Nick Needham, sei es ein Devante Parker, sei es ein Ryan Fitzpatrick, sei es ein Jason Sanders. All diese Spieler haben individuell und nicht innerhalb der Struktur der Offense dazu beigetragen, dass wir das Spiel gewinnen. Da nenne ich auch ausdrücklich Mike Gesicki dazu, der endlich mal wieder nach gefühlten 10 Spielen einen Touchdown gefangen hat. Diese individuellen Leistungen, die gefallen mir jetzt sehr gut. Negativ stößt mir dann wieder auf unser Laufspiel. Also wir haben mit Miles Gaskins, ich habe es ja vorhin gesagt, Miles Gaskins mit Breida und Salvon Ahmed oder wie auch immer. Das sind unsere Top-Running-Backs. Und auch wenn wir die Andre Washington geholt haben, da fällt dann halt einiges an Qualität ab. Und dann fällt wieder auf, dass unsere O-Line im Run-Blocking, jetzt würde ich tatsächlich gerne mal nach PFF gucken, aber ich schätze, wir zählen zu den Top 3, vielleicht Top 3, nicht Top 3, Top 3 von unten, Bottom 3 Run-Blocking-O-Lines. Und da stört mich halt dann, dass das auch nicht über das Scheme geht und dass alles über individuelle Qualität gehen muss. Und das kann auf Dauer, also wir schaffen es jetzt fast eine Saison lang, aber länger als eine Saison wird uns das nicht tragen und wird auf Dauer in die Hose gehen. Und das ist so meine Sorge nach diesem Spiel vor allen Dingen. Dass die Jets kein adäquater Gegner waren, leider, steht auf der einen Seite, aber ein etwas besseres Team als die Jets hätte uns geschlagen. Und die Jets waren tatsächlich wesentlich näher dran, als das Ergebnis vermuten lässt. So.
Gut. Dann, da wir am Anfang im Vorgespräch besprochen haben, dass Steven es leider nicht geschafft hat, sich das Spiel anzugucken, steige ich direkt dann mit meinen Takeaways ein. Als Fun Fact am Rande, Micho, habe ich zufällig heute, ich meine, bei Travis Wingfield gelesen, die O-Line der Miami Dolphins ist im Run-Blocking auf 28, glaube ich. Also die 5. schlechteste, nicht top.
Ja, ich wollte gerade sagen,
war nah dran.
Ja.
Aber ist ja auch, dass wir im Laufspiel Probleme haben, dass das Playcalling am Sonntag unterirdisch war, sehe ich genauso. Dass Mike Gesicki mittelfristig gut eingesetzt wurde, ist mir auch positiv aufgefallen. Man hätte da vielleicht noch sogar noch mehr die Secondary der Jets testen können, weil sie da im Vorfeld oder in den Spielen davor schon keine gute Rolle abgegeben hat. Man hat deutlich gesehen, dass da Möglichkeiten gewesen wären. Und einschränkend zu dem, was du gesagt hast, Micho, muss ich sagen, auch ein Ryan Fitzpatrick hat am Sonntag nicht gut gespielt. Denn wenn er gut gespielt hätte, wäre das Ergebnis deutlicher ausgefallen. Also er hat durchaus den einen oder anderen Wurf drin gehabt, den er sicherlich besser hätte platzieren und besser hätte an den Mann bringen können, beziehungsweise müssen vielleicht sogar. Aber
ganz kurz, ich habe auch nicht gesagt, dass er gut gespielt hat.
Ja, ich habe auch, nicht gesehen, dass es jetzt so viel besser war, als ich das Tua zugetraut hätte in dem Spiel. Was man sagen muss, ist ganz klar, die Defense der Jets, also zumindest die Front-Defense der Jets, ist gut. Quinnen Williams hat ein Riesenspiel gemacht, war ständiger Unruheherd und konnte sehr viel Druck erzeugen. Und was sie unter anderem dann auch in den vier Sacks der Jets niedergeschlagen hat. Was man auch gesehen hat, gerade in dem Spiel, war die Schwäche der Dolphins Running Backs der zweiten Reihe, den Ball festzuhalten. Also mit insgesamt 4 Fumbles und 2, die wir abgegeben haben, in, ich glaube, sogar aufeinanderfolgenden Run-Spielzügen. Das war natürlich katastrophal. Erst dann kam ja DeAndre Washington rein, nachdem erst Matt Breida und dann Patrick Laird die Bälle verloren haben. Man hat aber auch gesehen, dass auf der anderen Seite, und das ist so ein Takeaway für die nächsten Jahre der Miami Dolphins, weil es da die Dolphins direkt, direkt betreffen wird, die Jets werden nicht mit Sam Darnold weitermachen können. Also Sam Darnolds Leistung war schlecht. Das lag jetzt nicht nur daran, dass die Defense der Miami Dolphins so gut gewesen wäre. Ich meine, sie hat solide bis sehr gute Leistungen gezeigt, ist das ein oder andere Mal durchgekommen und konnte Darnold unter Druck setzen. Aber man muss auch sagen, bei einigen Würfen oder bei vielen Würfen hatte Sam Darnold ausreichend Zeit, durch seine Reads zu gehen. Und das hätte, wie du auch schon gesagt hast, Micho, bei anderen Teams dazu geführt, dass wir da wesentlich mehr Schaden erlitten hätten als die 3 Punkte, die die Jets letzten Endes aufs Board gebracht haben. Sie konnten am Sonntag das erste Mal mit Darnold und seinen 3 Hauptwaffen spielen. Crowder, Perryman, Mims. Das erste Mal in dieser Saison, glaube ich, dass die 4 gemeinsam auf dem Platz stehen konnten. Und ich gehe davon aus, dass wenn Joe Flacco gespielt hätte, weil der kann ja diese etwas längeren Bälle, kann die Bälle etwas präziser machen und hat das in den Spielen davor auch gezeigt, da wäre es richtig eng geworden. Man muss auch dazu sagen, Xavier Howard hat wie immer eine überragende Leistung hinten in der Secondary gebracht. Da ging ja quasi gar nichts durch. Quasi den einzigen Touchdown-Pass, den Sam Darnold gehabt hätte, hat er Denzel Mims aus der Hand geschlagen in der Endzone und dadurch den Touchdown verhindert. Er hat quasi schon wie immer eine Interception gefangen und hat, glaube ich, von den 6 Bällen, die auf ihn geworfen wurden, nur 3 zugelassen. Ansonsten wieder sehr stark. Als weiteren Aspekt vielleicht sogar Nick Needham wurde am Anfang auch viel getestet, hat einen Passer-Rating von 77,2 gegen sich und ist statistisch jetzt der 19. beste Cornerback der Liga mit mehr als 40 Targets. Das heißt, und das ist bei uns Cornerback Nummer 3 / Cornerback Nummer 4. Das zeigt schon, wie stark die Passverteidigung eigentlich ist. Nächstes Takeaway, wenn es darauf ankommt, kann man sich auch auf die Run-Defense verlassen. Ich weiß nicht, ob ihr euch alle an den vierten Versuch der Jets erinnern könnt, den sie dann ausgespielt haben, bei 4. und 1, wo der Ball auf Frank Gore ging. Da muss man natürlich zum Play-Calling der Jets nicht mehr viel sagen. Jeder wusste, was kommt, jeder wusste, was passiert. Elandon Roberts wusste genau, welche Lücke er nehmen muss und wusste genau, was er machen muss. In solchen Situationen sind die Dolphins dann halt da und machen dann halt den Laden dicht. Und das ist auch da wieder passiert. Da muss man sich auf der Seite der grünen Freunde fragen, wie lange das noch so weitergehen soll. Aber ich empfehle euch, wenn ihr herzhaft lachen wollt oder wenn ihr herzhaft mit der Gangrene Germany oder mit den Jets mitleiden wollt, in Anführungszeichen, die Pressekonferenz mit Adam Gase nach dem Spiel. Da ist nicht klar, wer die Plays callt. Da ist nicht klar, wer was, wann, wo, wie callt. Sondern das läuft bei denen nach dem Still-Post-Prinzip. Das heißt, wie ich das verstanden habe, Loggins sagt eine Zahl, die gibt er an Gase weiter. Gase gibt die auf das Feld weiter. Die dritten Versuche und die Red Zone callt Gase aber wieder selber in der Offense. Und ich habe das nicht verstanden und irgendwie wissen die auch selber nicht, glaube ich, wer da gerade offensiv was macht. Und genau so hat das am Sonntag auch ausgesehen. Gegen jede andere Mannschaft der Liga von den 30 Verbliebenen hätte Miami mit der Leistung, die sie am Sonntag gezeigt haben, durchaus ihre Probleme gehabt. Aber gegen diese Jets, die, sorry, wenn ich das so sagen muss, aber das sagen die Jets-Fans in Deutschland ja selber, die das schlechteste Team sind, oder wenn man sie als Team bezeichnen will, selbst das sieht man ja nicht so wirklich, die offensiv schlechteste Mannschaft sind, die ich in vielen Jahren in meiner NFL-Zuseher-Tätigkeit gesehen habe. Also das ist mit das Schlechteste, was da rumläuft. Und ich sehe höchstens am letzten Spieltag, wenn es Garbage-Time ist und um nichts mehr geht, dann sehe ich vielleicht, dass die ein Spiel gewinnen. Ansonsten sehe ich die nur 16 gehen. Von daher, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss, aber gegen die Bengals muss das Pferd viel höher springen. Da können wir von ausgehen. Steven, möchtest du vielleicht zu den Jets und zu der Saison der Jets einen Satz sagen, bevor wir in die Preview des Spiels von nächsten Sonntag gehen?
Ja, ich kann mich in deren Situation reinfühlen. Da sind wir kommen aus der gerade so ansatzweise raus, da stockt es ja noch ein bisschen. Ich weiß, wie eklig das anfühlt, aber ich glaube, wenn sie tatsächlich den First Overall Pick haben und das wird dann wahrscheinlich entweder Lawrence oder Fields, denke ich, dass es einer der beiden wird. Ich denke, dann werden sie in Zukunft, auch in naher Zukunft, wieder viel mehr Spaß haben. Was wahrscheinlich euch nicht allzu viel Spaß machen wird.
Ja, wir werden sehen. Ich kann ja das sagen, was Basti von der Gangrene Germany zu mir gesagt hat in der Preview. Er befürchtet, und das befürchten die tatsächlich alle, dass die Jaguars jedes Spiel verlieren und dass die Jets irgendwo aus irgendeiner Dummheit noch einen Sieg einsammeln und dann mit dem Second Overall rausgehen, mit 1-15. Wir werden sehen, den Jets ist so traditionell eigentlich alles zuzutrauen. Apropos zuzutrauen, da haben wir jetzt am Sonntag nicht das große Rookie-Duell, was man vor ein paar Wochen noch sich erhoffen konnte, weil auf beiden Seiten jeweils die Rookie-Quarterbacks dann nicht spielen. In in Anführungszeichen nicht spielen können. Steven, wie geht's der Franchise, wie geht's den Fans jetzt so anderthalb Wochen nach dem Schock? Habt es irgendwie verkraftet und gibt's irgendwelche Neuigkeiten über Joe Burrow, die du mitteilen kannst, was so operationstechnisch oder diese Sachen angeht? Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten?
Ja, er ist jetzt, wie gesagt, steht bei ihm die Operation an. Die wird in L.A. vorgenommen. Es müsste, glaube ich, jetzt sogar diese oder nächste Woche sein. Erst, weil man da bei diesen Knieverletzungen abwarten muss, bis die Schwellungen nachgehen, bevor er operieren kann. Und dann wird man sehen, da ist halt wirklich jede Menge kaputt gegangen. Kreuzband, Innenband, Meniskus, Knorpelschaden. Das wird eine ganz eklige Geschichte, aber andere sind von diesen Verletzungen auch schon wieder zurückgekommen. Burrow ist jetzt auch psychisch, glaube ich, in der Verfassung, wo ich mir da keine Sorgen machen muss wegen ihm. Ja, es ist natürlich bitter und es war auf jeden Fall ein Schlag in die Magengrube für uns alle. Einfach weil die Offense mit Burrow richtig gut ausgesehen hat. Wir haben es nicht in Wins umsetzen können, weil dann meistens die Defense geschwächelt hat, wenn die Offense stark war. Und wenn mal die Defense stark war, dann die Offense mal einen schlechten Tag. Aber es sah gut aus und es sah wirklich vielversprechend aus. Und das ist jetzt natürlich weg. Und jetzt ist es für uns natürlich schwer, die Saison zu evaluieren. Ob es mit Zach Taylor weitergehen soll, ob es bei den Coordinatoren irgendwelche Veränderungen geben muss. Da gab es dann auch ein bisschen Drama mit Dunlap beispielsweise, der jetzt für Seattle gegangen ist. Ja, das ist jetzt gerade eine ganz verfranzte Situation und du kannst nicht wirklich das Beste daraus machen. Du kannst es nur warten, bis die Season vorbei ist und dann nochmal neu angreifen.
Okay, wie macht sich denn Brandon Allen, ich glaube, der ist der Starting Quarterback nach Joe Burrow gewesen, jetzt gegen die Giants am Wochenende. Ne?
Genau, eigentlich war Finley die Nummer 2, aber der hat in den letzten 2 Quartern da bewiesen, dass das nicht sein sollte. Brandon Allen ist dann auf jeden Fall abgeklärter und ruhiger. Man darf jetzt natürlich kein Hexenwerk von ihm verlangen. Er und Finley sind immer noch, glaube ich, die beiden einzigen aktiven Quarterbacks der NFL mit einer Completion Percentage unter 50%. Also er managt das Spiel okay, er weiß, was er machen muss, er wird den Ball los, kann Druck weitestgehend vermeiden, was bei der O-Line ja teilweise auch schon sehr, sehr schwierig ist. Aber wir erwarten alle kein Hexenwerk von ihm und vielleicht gegen Ende der Season kann er da vielleicht noch ein Spiel oder 2 gewinnen, aber ich bin da sehr, sehr vorsichtig.
Also sagst du quasi, was so die Wins angeht, seid ihr da eher auf der abwartenden Seite und geht nicht davon aus, dass ihr noch 1 gewinnt? Oder wie kann man das beschreiben?
Also ich bin mal ganz ehrlich, also bei uns, bei unserer Folge habe ich mal für uns getippt, aber hauptsächlich, weil die anderen beiden so pessimistisch waren. Ich glaube, das Spiel wird gegen Dolphins wird machbar, aber da muss sehr viel funktionieren, was in den letzten Wochen nicht funktioniert hat. Da müssen sie alle zusammenziehen. Das hat das letzte Mal gegen die Titans funktioniert und da haben ja die Titans ja auch in allen Belangen dominiert. Ich weiß nicht, ob wir das wieder hinbekommen, weil dafür einfach der wichtigste Teil fehlt. Cowboys sind natürlich eine Truppe, die arge Probleme haben. Da hast du natürlich auch eine Chance zu gewinnen. Dann enden wir aber die Season mit Steelers, Texans und Ravens. Texans hast du vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, dass im letzten. Und ja, in der Division ist es halt schwer. AFC North ist momentan ein brutales Schlachtfeld.
Ja, das ist sicherlich richtig, das stimmt. Wenn ich dich mal direkt fragen darf, wo siehst du denn die 3 größten Stärken der Cincinnati Bengals, auf die Miami Dolphins am Sonntag besonders achten müssen?
Stärken? Das ist sehr, sehr schwer, weil es immer jetzt von an abhängt, welches Team läuft denn eigentlich auf. Stärken ist auf jeden Fall, Passing Game haben ja viele Waffen, die gefährlich sein können. Sie sind es nur leider nicht über alle gleichzeitig, aber ein Tyler Boyd kann ja jedes Spiel locker aus der Hand nehmen. Also, dass er 100 Yards oder vielleicht sogar einen Touchdown oder sogar zweimal macht, ist immer drin. Das ist ganz abgebrühter. Green ist, ja, hängt leider hinterher. Higgins hat eine sensationelle Rookie-Season, gerade für einen Zweitrunden-Pick. Also ich dachte jetzt, dass er vielleicht gegen Ende der Season langsam auftritt, aber er ist eigentlich so der konstanteste auf Wide Receiver. Und ja, ich denke auch gerade jetzt, wo Drew Sample auf Tight End mehr und mehr eingesetzt wird, da können wir den Ball sehr weit und sehr breit verteilen. Leider ist Tate jetzt auf IR gegangen. Das war eigentlich so unser Receiver-Mismatch mit 6'5 und einem Catch-Radius wie ein Zeppelin. Das wird uns auf jeden Fall fehlen. Aber auch so mit Giovanni Bernard hast du auch nochmal einen starken Receiver aus dem Backfield heraus. Da ist auf jeden Fall die Möglichkeit da, dass wir euch ärgern können.
Du sagst also, und da möchte ich noch mal so einen kleinen Seitenhieb an Micho verteilen, weil das Thema hatten wir vor ein paar Wochen nämlich schon. Man sieht schon, dass das Receiving Core der Cincinnati Bengals noch nicht so schlecht ist, sondern dass sie da ziemlich breit und ziemlich gut aufgestellt sind. Und dass da durchaus die ein oder andere Waffe vorhanden ist, die auch der Secondary der Miami Dolphins zumindest gefährlich werden könnte, auch wenn die Secondary der Dolphins, da müssen wir nicht drüber reden, natürlich mit der stärkste Mannschaftsteil ist, den die Dolphins derzeit haben.
Man muss dazu auch sagen, was wir ganz vergessen haben, ist, dass die Cincinnati Bengals natürlich den Mörder-Tight End aus Deutschland mit Moritz Böhringer im Roster. Es wundert mich, dass, ganz ehrlich,
der ist nicht im Roster.
Es wundert mich, dass es den Kerl überhaupt noch, ja, aber es wundert mich, dass es den überhaupt noch gibt.
Den gab es nur wegen diesem International Path Program. Das heißt, der hat keinen Roster-Spot auf den Special Teams gekostet. Wieso solltest du ihn nicht dabei haben? Aber er hat.
Und er hat sich auch nicht, nicht entwickelt, ja?
Das war vielleicht keine dumme Idee von ihm, auf Tight End zu wechseln, weil auf Receiver einfach das nicht funktioniert hat. Das war nur mal eine Chance, aber Tight End ist halt auch keine einfache Position. Und da hatte er einfach bei uns zu viele Gute vor sich, als dass er da dann vorbeigekommen wäre. Wenn wir schauen, Eifert war da, Ozuma, wie heißt er, der Tyler Croft, der ist, ich meine, zu den Bills gewechselt ist, da war nicht viel zu holen für ihn.
Moritz Böhringer, ey, du kommst hier mit Leuten, ne?
Ja, ich weiß, dass du ja eigentlich ein großer Fan von ihm bist.
Ja, unbedingt. Also, bin ein Riesenfan von Moritz Böhringer. Also.
Aber ich find's halt immer erstaunlich, dass ja die Cincinnati Bengals im Grunde genommen eine Filiale von uns sind, ne? Es gibt ja mindestens drei Spieler, die wir ja sehr, sehr gut, ja, was heißt sehr gut, aber die wir doch intensiv erkennen, ne? Jalen Davis, Torrey McTire, unsere Ex-Cornerbacks. Und tatsächlich Shaq Calhoun, unser Guard. Der letztes, und alles drei Spieler gewesen, wo wir letztes Jahr gesagt haben, oh, die müssen noch einen Schritt machen, aber der Schritt ist gar nicht so groß. Haben Sie den Schritt denn gemacht, Steven?
Nicht wirklich. Also es sind jetzt alles nicht die Leistungsträger bei uns. Die haben ihr Wollen, Calhoun vielleicht sogar weniger noch. Aber jetzt keiner, der irgendwie einen riesen Splash gemacht hätte bei uns. Wie sieht es denn da bei euch mit Fedulim aus, unseren ehemaligen Special Teams Ass?
Der macht genau das, was er bei euch auch gemacht hat. Das Special Teams der Miami Dolphins ist sehr gut bis überragend und Fedulim hat einen entscheidenden Anteil daran. Also er hat die meisten Tackles und ist, glaube ich, auch Special Teams Captain, soweit ich das weiß.
Also, dem traue ich wirklich nach, weil Fedji war bei uns immer einer so der Undercover Superstars. Gibt alles und Aber wenn du den Ganze auch mal auf Safety notfalls reinstellen, da hast du keinen schlechten Mann auf dem Platz.
Gut,
ich traue ihm nach.
Ja, das Problem haben wir auf Safety derzeit nicht, weil sich Bobby McCain und Eric Rowe, die ja eigentlich gelernte Cornerbacks sind, auf Safety sehr gut bis überragend entwickeln und durch die Luft geht nicht viel. Sagen wir es mal so. Da ist Miami schon ziemlich gut aufgestellt. Weil auch gerade, Micho, da kannst du vielleicht gleich auch noch mal ein, zwei Sätze zu sagen. Brandon Jones, der Rookie-Safety, den wir geholt haben, der entwickelt sich auch in seinem ersten Jahr ziemlich solide, hatte jetzt am Sonntag gegen die Jets auch einen Sack von Sam Darnold. Also mit der Entwicklung kann man auch zufrieden sein und da kann man auch einiges erwarten. Oder wie siehst du das, Micho?
Ja, also ganz klar, er spielt deutlich besser, als ich das gedacht habe. Brandon Jones, muss man ganz klar sagen. Vielleicht ist es zu viel verlangt, aber ich glaube trotzdem, dass wir auf Safety jemanden brauchen, der noch mehr Qualität mitbringt als unsere momentanen Safeties. Da fehlt mir einfach auf Safety noch so ein Playmaker. Ich habe es schon mehrfach gesagt, aber es ist halt genau das, was auch... Die machen keine Fehler, das ist richtig. Aber keine Fehler machen reicht mir nicht. Reicht mir nicht auf Safety. Da müssen sie einen Tick besser sein, als keine Fehler machen. Denn wenn beide keine Fehler machen, gewinnt der Receiver. Und das ist schlecht für uns. Und auch Run-Stopping sind unsere Safeties jetzt auch nicht gerade eine Bank. Also da fehlt mir noch ein bisschen was. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Brandon Jones seine Rolle richtig, richtig gut macht, dass er es besser macht, als ich es erwartet hätte und er dementsprechend auf jeden Fall seinen Roster-Spot auch verdient hat und auf jeden Fall die Chance verdient hat, sich auch weiterzuentwickeln.
Da wird man dann in den nächsten Jahren sehen, wo das hingehen kann, weil Eric Rowe und Bobby McCain sind in unserer jungen Truppe ja schon einige der Älteren. Und das muss man jetzt mit Ende 20 dann so sagen, dass das die Älteren sind. Wir haben ja nur einen über 30. Von daher. Ja. Naja. Ja gut, der ist dann auch schon 38, aber ansonsten eine sehr junge Truppe beieinander. Gut. Wie sieht denn zwei Dinge, die ich von dir, Steven, noch gerne wissen möchte. Erstens, allgemein, wie sieht das Laufspiel der Cincinnati Bengals aus? Und zweitens, daran anschließend, wie ist Brandon Allen so zu Fuß? Das heißt, kann der auch zu dem werden, was bei den Miami Dolphins so, wie Micho das immer so schön sagt, das Kryptonit ist? Kann der den Ball auch selber mit den Läufen bewegen?
Ja, so 4 Yards bestimmt. Ja, das war, glaube ich, der weiteste Lauf, den er jetzt gegen die Giants hatte. Also er ist kein Randall Cunningham, er ist kein Lamar Jackson. Also da, das ist eine Sache. Wenn er mal eine Lücke sieht, wird er sie nutzen. So abgekocht ist er, aber das ist jetzt nichts, was man wirklich, weswegen man dagegen planen müsste. Run Game ist bei uns ohnehin. Eigentlich müsste es gut sein. Wir haben es jetzt im letzten Spiel leider arg vernachlässigt und es ist auch weniger geworden, seitdem Mixon verletzt ist. Ich kann mir vorstellen, dass es gegen euch vielleicht mal ein bisschen wieder anzieht, weil Gio Bernard läuft hart, läuft gut. Du kannst halt nicht mehr sehr viel auf seine Schultern packen. Da ist er dann doch schon im Alter. Aber ich hoffe, dass wir da mehr sehen, weil ich gerade denke, dass gegen eure Defense dürften wir über den Run mehr Erfolg haben und wenn wir Play-Action aufmachen können, ist Brandon Allen damit auch geholfen.
Ja. Micho, hast du Angst vor Giovanni Bernard?
Ich finde es sehr witzig, dass Steven ihn erwähnt, weil tatsächlich halte ich ihn für einen der unterschätztesten Running Backs in der NFL, mit einem der unterschätztesten. Er mag jetzt nicht der Megaläufer sein, aber er ist sehr vielseitig. Er ist auch im Passspiel, wenn ich das richtig im Kopf habe, gut einsetzbar. Ihn halte ich tatsächlich sogar für, ich halte ihn für den besseren Running Back als Joe Mixon, der von vielen so irgendwie, keine Ahnung, warum.
Nee, sorry, da bin ich absolut nicht bei dir. Nee.
Ja, ich mag tatsächlich Giovanni Bernard relativ gerne, aber Angst habe ich trotz allem davor nicht, nein. Das gebe ich zu.
Da Rico ja in dieser Woche nicht da ist und wir gesehen haben, was ein, ich glaube, 37 oder 38-jähriger Running Back gegen die Run-Defense der Miami Dolphins veranstalten kann, würde ich als Fantasy-Tipp vielleicht in Erwägung ziehen, Giovanni Bernard mit aufzustellen, weil da erwarte ich negativ schon, dass er gegen die Run-Defense der Dolphins, auch wenn Wilkins wieder da ist und auch wenn es besser ausgesehen hat, als ich es gegen die Jets befürchtet hatte, da denke ich schon, dass da die Möglichkeit besteht, dass die Bengals da einigen Schaden anrichten können und dass man da vielleicht überlegen sollte, auf Giovanni Bernard zu setzen. Das ist in meinem Fall jetzt nicht so, weil ich habe Nick Chubb und Austin Ekeler auf Running Back in der Fantasy. Ich muss mir da keine Gedanken machen, aber der ein oder andere sollte vielleicht.
Ja, ich würd's vorsichtig sein, weil Bernard kriegt zwar seine 8-9 Carries, aber mehr wird's dann auch nicht. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass wir das Marjorie Perine vielleicht noch mehr einsetzen, weil der auch eine Defense eher müde macht als ein Bernard.
Okay, gut. Das dann noch als Tipp an die Fantasy-Gemeinde, die ja heute leider, da Rico keine Zeit hat, keine eigene 10 Minuten oder keine eigene Viertelstunde bekommt. Um aber mal wieder auf das Spiel am Sonntag zu kommen. Wir waren jetzt bei den Stärken der Cincinnati Bengals. Wo siehst du, Steven, die Schwächen, wo die Dolphins ansetzen könnten, oder konkret gefragt, was müssen die Dolphins tun, um gegen Cincinnati zu gewinnen?
Also das größte Problem im Team derzeit, würde ich sagen, ist der Pass Rush. Der ist nämlich quasi non-existent. Das ist Carl Lawson und sonst niemand, außer jemand wird zum Blitzen geschickt, was auch leider viel zu wenig passiert. Ja, das heißt, dass die gegnerischen Pässer 4, 5, 6 Sekunden oftmals Zeit haben und so lange kannst du halt ein ganzes Spiel über nicht covern, weswegen wir da dann auch teilweise in der Secondary auseinandergenommen werden, gerade eben, weil wir da Verletzungssorgen haben. Das ist auch die Sache, die ich so ein bisschen befürchte bei dem Spiel, weil bei William Jackson III ist der gegnerische Receiver, Entschuldigung, zwar weitestgehend abgemeldet, aber dann wird halt eben oftmals auf der anderen Seite LeSean Sims ausgenutzt. Der ist eigentlich ein Third- bis Fourth-Stringer, muss jetzt Nummer 2 Cornerback spielen und ja, das ist so unsere Achillesferse die letzten Wochen.
Wie sieht die Defense gegen große Titans aus bei euch? Da haben wir ja so den einen oder anderen.
Ach, solange die nur blocken, ist das alles okay.
Ja, gut.
Wir kommen ja eh nicht durch, das passt schon. Titans sind seit Jahren traditionell eine Schwäche von uns. Dieses Jahr ist es ein bisschen besser geworden, da haben wir es geschafft, da sind Von Bell, sind die oftmals ganz gut aufgehoben. Er ist zwar kein Coverage-Genie, aber er ist physikalisch genug, um sie so lange aufzuhalten, dass die Route einfach im Sande verläuft. Die Linebacker mit Wilson beispielsweise, der Rookie, der hat jetzt Titans auch wesentlich besser im Griff. Aber es ist noch immer eine Sache, über die du nervös wirst.
Ja,
und Gesicki ist halt eben auch ein guter und das ist so ein kleiner Wunderpunkt auf der Magenschleimhaut.
Ja, gut, also es ist ja, das haben wir in diesem Jahr gesehen, es ist nicht nur Gesicki, deswegen frage ich danach, weil auch Adam Shaheen und auch Durham Smythe ja durchaus in der Lage sind, Pässe und Touchdowns zu fangen. Also du denkst schon, dass das ein Angriffspunkt wäre, wo die Dolphins die Bengals attackieren könnten.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, dann
so also viel. Ich denke, nur mit Ziel Nummer 1 wird Sims sein. Und dann direkt danach wird man schauen, wenn Tight End, wenn du den gegen einen Linebacker bekommst, dann wird das auf jeden Fall das nächste Ziel.
Naja, klar, das auf jeden Fall. Und sind wir mal ehrlich, selbst wenn der gegnerische Cornerback Nummer 1 sehr gut ist, wozu Devante Parker in der Lage ist, wenn er einen guten Tag hat, da müssen wir auch nicht drüber reden, aber da müssen die Bälle dann halt auch punktgenau kommen. Gut, Micho, hast du noch Fragen, die du an Steven stellen möchtest? Wahrscheinlich einige.
Also es ist klar, wie man gegen jetzt gegen die Bengals spielen muss. Es ist klar, dass wir Favorit sind. Und das tut mir tatsächlich sehr, sehr leid. Das muss ich auch ganz klar sagen. Aber es ist klar, trotz des Receiver-Cores bei unserer Defense muss man halt relativ man-to-man spielen, aufs Blitzing setzen und da, glaube ich, kann man schon relativ viel Offensivdrang abwürgen. Nur mit Laufspiel wird man es tatsächlich nicht gewinnen, auch wenn sie dann ein bisschen Schaden anrichten können. Und dann wird es halt eben drauf ankommen, dass wir in der Lage sind, dementsprechend Offense zu kreieren. Aber so wie wir in letzter Zeit spielen, glaube ich halt nicht, dass es ein punktreiches Spiel wird. Und deswegen die Frage, Steven, glaubst du denn, dass wir offensiv oder wie müssen wir offensiv gegen euch spielen, außer über die Tight Ends, wie du gerade eben gesagt hast, um tatsächlich auch gut auszusehen? Euch nicht nur zu schlagen, sondern auch gut auszusehen.
Ja. Runs über außen, das ist auf jeden Fall was. Gerade so diese Misdirection Plays oder Draw Plays, da sind wir anfällig für. Pässe, wie gesagt, auf Sims, das ist wird schon die ganze Saison über ausgenutzt. Wo ich ein Risiko sehe, weil ich kenne ja Fitzpatrick, dass er gerne mal trigger-happy ist, wenn er glaubt, dass er was sieht. Und da ist bei mir eben die Hoffnung, dass Jesse Bates ihn da in ein paar Fallen locken kann, dass wir vielleicht den einen oder anderen Turnover kreieren können.
Sehr schön. Sehr schön, sehr schön.
Ja gut, klar, dass Fitzpatrick, wenn man so viel auch auf Fitzpatrick bzw. dem Cornerback ablehnt, dass man da natürlich gucken muss, dass Fitzpatrick keinen zu schlechten Tag haben darf, ist klar, weil dann ist er auch in der Lage, mal eben das Spiel wegzuwerfen. Wie schätzt du es denn ein? Ganz ehrlich, siehst du eine Chance gegen uns?
Ja, sehe ich schon. Wenn wir wirklich beide Hälften des Teams, sowohl Defense als auch Offense, ihr bestes Gesicht zeigen, haben wir auf jeden Fall eine Chance. Das ist der große Knackpunkt. Und Field Position wird, glaube ich, sehr, sehr wichtig werden, weil beide Offenses die Möglichkeiten haben, einfach irgendwo auszulaufen dann punten zu müssen. Und dann musst du so weit wie möglich vorne anfangen.
Also ich habe ja vor der Saison, habe ich tatsächlich euch das Spiel gegeben. Da habe ich tatsächlich gesagt, ja, ich glaube, dass Joe Burrow da tatsächlich letztendlich den Unterschied machen wird. Und ich glaube, dass ihr es gewonnen hättet. Du sagst ja selber, ihr müsst jetzt das beste Gesicht zeigen. Wie hätte es denn ausgesehen, wenn Joe Burrow da gewesen wäre?
Wäre ich auf jeden Fall optimistischer gewesen. Weil Joe Burrow, die hat die Offense einfach, das war richtig geil. Also wir hatten es vor ein paar Wochen erst gesagt, dass wir jetzt erst schnallen, wie geil Offensive Football ist, jetzt wo Dalton nicht mehr da ist und Burrow stattdessen. Weil bei uns Offensive immer so Sachen, ja, okay, das muss halt laufen, das läuft und dann, aber nichts Spektakuläres und jetzt ist es eben mit Burrow auch spektakulär. Und teilweise zaubert er auch Plays raus, wo du nur mit der Zunge schnalzen kannst. Und ja, und der Schnitt zu Allen ist ein harter.
Ja gut, ist natürlich bitter. Ja, ich kann nur sagen, dass ich euch wünsche, dass das Burrow wirklich gestärkt wieder zurückkommt oder dass er zumindest nicht, ja, wie soll ich das beschreiben, komplett daneben liegt, wenn er kommt. Allerdings, ja, der Support ist, also es geht mir jetzt hier um den Supporting Cast. Ihr habt ja trotzdem nur 2 Siege und ihr sagt, das ist definitiv nicht Joe Burrow schuld gewesen, sondern woran lag's? Am Coaching? An der Offense Line? An der Defense? Oder sind eure Receiver Mist gewesen? Wie ich ja gerade eben gehört habe, nein, sind sie nicht. Woran lag's?
Das ist tatsächlich das Verhext. Es ist immer was anderes. Anfang der Season war viel noch O-Line. Das hat sich gebessert. Es ist noch immer nicht gut. Aber es ist okay. Du kannst damit Spiele gewinnen. Dann war zwischenzeitlich Defense eingebrochen, dann hat sie sich wieder gefangen. Aber an keinem Wochenende waren wirklich beide Teams auf dem Platz. Also das ist, was immer schiefgegangen ist. Dann hat man hier ein Play gefehlt, dann war da ein Call falsch. Es ist wie Fax. Wir haben auch schon gesagt, Paul Brown Stadium steht wahrscheinlich auf dem Indianerfriedhof. Irgendwas ist da faul. Ja, aber was dann vielleicht hinter den Kulissen das Ganze auslöst, das ist halt eine Sache, was man nicht mitbekommt. Vielleicht ist Zach Taylor tatsächlich absolut überfordert und macht nach außen hin nur einen soliden Eindruck, verkauft das gut, hat für mich nicht einen Anschein. Ja, das ist einfach wie verhext.
Also, du sprichst Zach Taylor an, das hat man jetzt tatsächlich, höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Ist der Coach bei euch tatsächlich in Frage gestellt?
Ja klar, allein schon durch den Rekord. Es war letzte Saison 2 Siege gewonnen, 2 Spiele gewonnen, diese Saison erst 2. Klar, ist sein Stuhl da heiß. Ich glaube aber nicht, dass das Front Office da einknicken wird. Wir haben einfach, ich glaube, das konservativste des konservativen Front Offices, das ist ja noch hier der Tante-Emma-Laden, Familienbetrieb, die werden ihm noch Chance geben.
Wie war das im Draft? Ihr habt stur 7 Runden durch, immer am Anfang jeder Runde den ersten Pick tatsächlich auch gepickt. Ihr habt nicht einmal versucht, nach unten zu traden, um mehr Draftkapital zu bekommen. ich glaube, konservativer geht's nicht, oder?
Ja, aber so kennen wir sie. Ich meine, das war jetzt nicht das erste Mal. Ich bei Mock-Drafts, wenn ich das in so einem Gruppen mache, da trade ich eigentlich auch fast nie, weil ich genau weiß, das wäre unrealistisch.
gutes Thema. Letztes Mal konntest du ja nicht, als wir unseren großen Fan-Mock-Draft am Anfang der Saison gemacht haben. Ich spreche jetzt schon mal die Einladung aus für den nächsten Draft an dich, dass du dann eventuell dabei sein kannst. Oder hoffe ich, dass du dann diesmal dabei sein kannst. Und vielleicht versuchen die Leute dich ja mit Angeboten doch davon zu überzeugen, dass du ihnen einen Spot gibst.
Für unmoralische Angebote bin ich über zu haben.
Sehr schön.
Count me in, bin ich dabei. Ich merke mir das vor und dann verbummel ich es diesmal nicht. Ja, und ich hoffe mal, dass das Spiel jetzt am Wochenende nicht ganz so ein Krimi wird, wie es letztes Jahr war, weil das hat mein Nervenkostüm wirklich zerstört.
Ja gut, aber letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, letztes Jahr wolltest du ja verlieren, weil ihr unbedingt den Number One Pick haben wolltet.
Ja, und dann haben wir dieses Spiel geschaut und ich meine, ich bin ja trotzdem Fan, auch wenn ich im Kopf sage, hey, nee, verlieren, Burrow sichern, alles cool, die Saison ist ewig, ist alles egal, wurscht. Und dann spielst du da eben, kriegst auf die Fresse, denkst, ja, okay, so hätte es ja nicht laufen müssen, aber gut. Und dann kommst du zurück und du weißt nicht, was du fühlen sollst. Einerseits freust du dich, boah, ey, was eine Leistung, geil. Und dann sagst du, was macht ihr da? Seid ihr verrückt? Lasst das! Und ja, da fühlt sich so ein bisschen schizophren.
Ja, Dann mal Butter bei den Fische. Ich weiß nicht, ob Tobi noch was sagen möchte, aber ich würde jetzt eigentlich gerne wissen, wie Steven, wie du das Spiel tippst. Und zwar, wir tippen hier im Dolphins Drive genau den Score.
1-0. Nee.
Das wird schwer.
Alle schaffbar.
Wo ein Wille ist. Ich glaube auch nicht, dass es ein High-Scoring-Game wird. Es wird so, glaube ich, so ein hässliches 17-13 und ich denke aber mal, es wird für euch so rausgehen.
Ja. Rico, fange ich schon. Am Ende fange ich an. Micho, wie sieht's denn aus? Was sagst du denn?
Ja, genau. Ich glaube auch, dass wir kein High-Scoring-Game sehen. Ich glaube, dass wir auch wenig Punkte sehen. Es wird mich nicht wundern, wenn wir sogar weniger Punkte sehen als im letzten Spiel. Deswegen tippe ich jetzt einfach mal, ja, 16-6 für uns.
Du musst ja unter 23 bleiben, ne?
Du traust uns nicht mehr Touchdown zu, ne? Dankeschön.
Ja doch, aber...
Uns traue ich auch nur einen zu.
Nein, alles gut.
Er traut euch schon einen zu, aber den Extrapunkt verballert er dann.
Oh, das wäre auch nicht das erste Mal dieses Jahr.
Ja, Micho hat sich ja vorbereitet, ne? Der ist ja immer gut vorbereitet.
Oh ja, wahnsinnig, wahnsinnig.
Nein, also... Highscoring kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich hätte jetzt irgendwie sowas gesagt wie 2014 oder so. Also man kann davon ausgehen, dass die Dolphins bei jeglichen Drives, die über die gegnerische 40-Yard-Linie kommen, also mindestens 3 Punkte klar machen, weil was Jason Sanders so diese Saison kann, hat man ja gesehen. Alles über 50 Yards, da muss man sich keine Sorgen machen. Von daher, da werden wir, denke ich, von Sanders 2 bis 3 Field Goals erleben. Offensiv vielleicht einen Touchdown machen und dann hoffen, dass es defensiv ausreicht. Dann mal sehen. Als Abschluss der ganzen Geschichte möchte ich eine Kategorie wieder einfahren, die wir in den letzten Wochen eher unregelmäßig gemacht haben. Steven, wenn du dir das Roster der Miami Dolphins anguckst und du dürftest jetzt einen Spieler direkt von Miami nach Cincinnati rüber transferieren. Auf wen würde deine Wahl fallen und warum?
letztes Jahr habe ich Fitzy gesagt, ne, als Mentor für Burrow. Dieses Jahr, jetzt lass mich mal ganz kurz nachdenken. Gesicki wird mich natürlich anlächeln. Lass mal ganz kurz den Roster gucken.
Ja, ja. Micho hat ja dann schon mal Zeit, sich das Roster der Bengals anzugucken.
Xavier Howard oder Byron Jones wären natürlich auch beide sexy. Byron Jones habe ich aber in der Offseason gehofft, aber ich wusste, dass das nicht kommen wird. Ich glaube, es wird auch eine Wer sind von den beiden jünger?
Ich glaube, dass Byron Jones...
Xavier Howard, ja, dann wird es Xavier Howard werden.
Ach, der ist jünger als Byron Jones?
Ja, der ist ein Jahr jünger, 27 und Jones ist 28.
Ja, guck, ich hätte das andersrum gesagt, aber gut. Dann, ja, spielt eine starke Saison, kann ich absolut nachvollziehen und wir sind froh, dass wir ihn haben. Apropos haben... Micho, wen von den Bengals möchtest du denn haben?
Ja, also tatsächlich, es tut mir leid, aber es gibt nicht viele Spieler, die ich wirklich gerne haben würde. Um genau zu sein, fallen mir eigentlich nur 2 ins Auge. Den dritten Spieler, den will Tobi haben, das ist Moritz Böhringer, das
natürlich,
ist klar.
Unbedingt.
Aber der ist aber auf dem freien Markt, der ist Free Agent, der könnte beim Front Office einreichen.
Tatsächlich, einfach, weil ich glaube, dass da noch einiges Entwicklungspotenzial ist und weil man sowas immer brauchen kann. Jonah Williams, weil ich ihn auch schon im Draft mochte und der damals im Draft mein Lieblingspick gewesen wäre. Offensive Tackle. Er hat zwar jetzt noch nicht seine Draftposition gerechtfertigt, klar, er war das erste Jahr verletzt. Er ist jetzt auch in einem nicht so optimalen Team, sage ich mal. Aber das wäre, glaube ich, genau die richtige Wahl. Kann uns nur verstärken, glaube ich, auf Dauer. Und wenn nicht, ist auch nichts verloren.
Williams ist auf jeden Fall absolut grundsolide dafür, dass ich jetzt, wie du schon gemeint hast, seine Rookie-Season seine eigentliche ist. Absolut stark, hat schon einige richtig, richtig gute Edge-Rusher gesehen, hat sie überwiegend auch aus dem Spiel gehalten. Ja, kann ich voll nachvollziehen, dein Pick.
Ja, Tobi holt Mobo und damit
werden wir durch. Ja, von Mobo, du bist aus dem Mobo. Ich muss ganz ehrlich sagen, als er im letzten Jahr dann Free Agent bei den Saints wurde, hätte ich schon gerne in Miami gesehen. Die haben sich dann anders entschieden, aber mich reizt der Spielertyp Von Bell. Den würde ich wohl gerne in Miami sehen. Dann hättest du auch deinen Safety Micho. Und der würde halt die Secondary nochmal komplett abdichten. Und dann müssten wir uns da über Jahre wahrscheinlich eher weniger Gedanken oder Sorgen machen. Deswegen würde ich mich wahrscheinlich für Von Bell entscheiden.
Und dürfte auch definitiv ein sofortiger Improvement für euer Run-Defense.
Das wäre der ein weiterer Grund. Von daher, wie viele Jahre hat der Vertrag?
Oh, das ist eine verflucht gute Frage. Aber
das wäre übrigens mein zweiter Spieler gewesen.
Ich hatte damit gerechnet, dass du ihn nimmst. Deswegen, ich hätte jetzt auch noch einen zweiten in der Hinterhand gehabt.
Ich lasse dich mal ganz kurz, ich kann es euch, glaube ich, gleich sagen. Von Bell hat einen Vertrag bis... Bis einschließlich 22. 3 Jahre.
Ja, schade. Aber gut. Wir können uns ja anderweitig mit noch einem Safety auseinandersetzen und den verpflichten. Von daher, wenn ihr beiden jetzt nicht noch was habt, Steven, wenn du keine Fragen mehr an uns hast.
Nee, ich hätte an eurer Stelle jetzt einen anderen Safety genommen, aber nö, soweit nicht.
Gut, Micho, du noch Fragen an Steven oder?
Ja, Steven, dann hau raus. Welchen hättest du jetzt genommen?
Jesse Bates, für mich momentan der absolut beste Safety der NFL. Ohne Konkurrenz. Echt? Absolut stärkste.
Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also, ich habe den Namen gesehen und ich habe ehrlich gesagt, so von wegen Jesse James, war das nicht ein Tight? Ach nee, das war Jesse James. Ehrlich gesagt, sagte er mir gar nichts, bin ich ganz ehrlich. Ja,
ihr lernt ihn kennen.
Ja, das zwangsläufig.
Er wird sich vorstellen, das erwarten wir auch, dass er zumindest mal Hallo sagt, wenn er irgendwann mal bei uns spielen will. Anders geht's auch
nicht. Ach ja. Habt ihr die Uli Hoeneß Einstellungsmethode, wer gegen euch gut spielt, kriegt einen Vertrag?
Natürlich, immer. Also, wohl eher nicht, aus dem letzten Jahr wäre dann das ganz schön, wäre das Roster ganz schön voll, aber...
Ich weiß nicht, was wir mit so vielen Quarterbacks wollen, wie, ne? Dann bräuchten wir doch Murray, Newton, Jackson, Allen. Da bräuchten wir ja alles Mögliche an. Jeder Quarterback, der 2 Meter weit laufen kann, den bräuchten wir dann.
Und der dann auch. Der irgendwie dann da irgendeinen Eindruck hinterlässt. Dann hoffe ich, dass wir Sonntag ein faires Spiel erleben, dass wir ein Spiel ohne Verletzungen erleben. Und dann danke für deine Zeit. Es war wie immer...
Ja, warte, Tobi. Wir haben eine Sache vergessen und das können wir so nicht tun. Rico hat uns etwas aufgetragen.
Ach ja, richtig.
Ja, das stimmt. Und das habe ich komplett vergessen und das muss ich jetzt tatsächlich noch nachholen. Ich weiß nicht. Möchtest du es nachholen, Tobi? Soll ich es nachholen? Gerne tun. Also Rico hat gesagt, wir sollen etwas ausrichten. Und zwar geht es um Greg Williams, seines Zeichens DC bei den New York Jets. Er hat gesagt, wir sollen bitteschön sagen, dass Greg Williams ein Piep, hier bitte passendes Schimpfwort einsetzen, ist, der mal wieder grundsätzlich auf die Knie von Quarterbacks gehen lässt. Das wäre wohl sehr auffällig gewesen. Ich gebe zu, dass es mir so nicht aufgefallen ist. Aber Rico sagte, dass die Defense der Jets knallhart versucht hat, dass die Knie des Quarterbacks, also von Ryan Fitzpatrick, zu attackieren. Und Greg Williams ist da ja vorgeschädigt. Greg Williams war in diesem Bounty-Hunter-Skandal damals entwickelt. Ach, Bounty-Gate. Verwickelt. Ja, genau. Und Rico sagt ganz klar, das unterstütze ich, wenn das wirklich so war, dann darf der Kerl in der NFL keine Funktion mehr haben, nie wieder. Wenn jemand seine Spieler dazu anhält, ganz konsequent einen Gegner zu verletzen, boah, nee, das geht gar nicht. Mir ist es so tatsächlich nicht so krass aufgefallen, aber ich finde, das sollte man zumindest erwähnen, damit auch Rico seinen Platz hier hat.
Rico hatte immer seinen Platz hier, von daher soll das hier auch nicht unerwähnt bleiben. Also mir ist es, wie gesagt, auch nicht so deutlich aufgefallen und nicht so genau aufgefallen. Von daher wird man sehen. Ich gehe davon aus, wie gesagt, dass Greg Williams mit der ganzen Duell-Logins, Adam Gase Bagage am Ende der Saison untergehen und nicht mehr auftauchen wird. Also
Moment, Adam Gase ist Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. Denk immer daran.
Ich denke daran, auch an dich nochmal den Hinweis, guckt euch einfach die Pressekonferenz nach dem Spiel an. Dann habt ihr vielleicht einen Blick oder einen stärkeren Blick darauf, was aus Adam Gase geworden ist und in welcher Situation sich momentan die New York Jets so vom Coaching her befinden. Also es ist aus meiner Sicht ein Armutszeugnis und katastrophal. Aber das habe ich am Anfang schon gesagt. Wir werden sehen, ob es für 0-16 ausreicht. Aber das ist, denke ich, ein anderes Thema. Wenn sonst dann nichts mehr ist, wenn auch Twitter jetzt aktuell nichts mehr zu bieten hat oder wenn sowohl die Ravens als auch die Steelers jetzt noch keine Punkte aufs Board bringen können, dann möchte ich das an dieser Stelle dann den Deckel drauf machen, mich nochmal bei Steven bedanken für seine Zeit und für seine Expertise zu den Cincinnati Bengals.
Lieben gern, danke nochmal für die Einladung.
Dann möchte ich mich bei Micho für seine Zeit bedanken, so wie immer.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich noch soll.
Ja, ne? Und möchte mich bei allen Zuhörern bedanken. Jetzt kommt.
Ich dachte schon, du wolltest dich jetzt bei dir selber bedanken. Nee,
jetzt kommt der Spruch, den Rico in der letzten Zeit immer so häufig sagt. Folgt uns bei YouTube, gebt uns einen Daumen nach oben, folgt uns bei Apple Podcast, bei Deezer, bei Spotify, gebt uns eine positive Bewertung. Wie Rico immer sagt, euch tut's nicht weh, uns tut's was Gutes und so findet Rico auch an dieser Stelle nochmal seinen Platz.
Vielleicht auch noch die Empfehlung, den Kanal wirklich zu abonnieren und die Glocke da zu aktivieren, weil wir planen da ja noch ein bisschen was. Vielleicht kommt da ja noch gerade was bei YouTube. Und was immer schön ist, der eine Kommentar für den Algorithmus, ne? Wenn man einen Kommentar drunter schreibt, ist das, glaube ich, auch gut für den Algorithmus, damit man leichter gefunden wird.
Ja, das habe ich auch irgendwann mal gehört,
dass ich hab's bei Downside Talk gehört, wenn
ja,
ich
ja, bin. Das war da so irgendwie Thema bei denen, aber gut, mit denen vergleichen wir uns noch nicht. Da habe ich von wegen Planen, da habe ich übrigens auch noch eine News für die Leute. Der Boulevard hat doch noch was ausgegraben. OJ McDuffie, fünftbester Wide Receiver der Geschichte der Miami Dolphins, hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Das hat mir Twitter gerade angezeigt, deswegen wollte ich das noch unterbringen.
Ah ja.
Dann wünsche ich an dieser Stelle nochmal ein schönes Spiel am Sonntag. Guckt es euch in aller Ruhe an. Wir haben getippt, wie es ausgeht. Mal sehen, wer recht behält. Und euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß noch bei Ravens gegen Steelers, wer es guckt oder wer es geguckt haben wird. Und an dieser Stelle nur noch Fins ab und alles Gute.